Hallo Charlotte.
Hallo Gavin.
Ich stelle dich nochmal kurz vor. Du bist Charlotte Voss. Du bist im Audience Development Team von Deutschlandradio, vom Deutschlandfunk. Du bist eine der Leute, mit denen ich hier gesprochen habe, vor allem die Verantwortliche oder eine der Verantwortlichen. Oh mein Gott, ich fange den Satz nochmal an. Du bist eine der Menschen, die es geschafft hat, eine große Redaktion aus den Klauen von Twitter rauszuführen. Kann man das so sagen?
Das kann man sich ja so und so framen. Das wäre das eine Framing. Aber ja, ich hatte was damit zu tun, dass Deutschlandradio seine Accounts bei Twitter stillgelegt hat. X natürlich.
So, sorry. Stimmt. Ja, habe ich auch Twitter gesagt. Ne? Kurz nachdem die letzte Folge online ging, ging die Meldung rum, das war am vorgestrigen Mittwoch, dass Elon Musk in Berlin sei. Und man wusste zu dem Zeitpunkt nicht so hundertprozentig warum. Das hat man dann relativ schnell herausgefunden. Er wollte nochmal zu seinem Tesla weg nach Grünheide fahren, wollte da erzählen, dass es mit dem Anschlag, dass es schlimm ist. Was ist auch, also ist ja natürlich auch scheiße. Das war jetzt keine Himmel, sondern klar, richtig so. Chef lässt sich blicken. Hat erzählt, dass es einen Dumpingpreiswagen und einen Dumpingpreis-LKW von Tesla aus Deutschland geben soll. Und hat sich dann erstmal schön mit Kai Wegener, dem regierenden Bürgermeister von Berlin, fotografieren lassen.
Ja, ich habe ja mitbekommen, dass Elon Musk in Berlin ist, weil er, glaube ich, dieser Account, der damals bei Twitter auch, den es gab, der seinen Privatjet getrackt hat, gibt es ja jetzt auch woanders. Ich glaube, bei Blue Sky? Keine
ja,
Ahnung.
Genau. Ja,
Blue Sky. Wurde der mir reingestellt und dachte, ach Mensch, der ist in Berlin.
Mensch.
Wie schön. Herzlich willkommen.
Ja. 9 Stunden ist er geflogen, 8 Minuten. Und hat damit $25.750 Benzinkosten generiert. Und ungefähr 14 Tonnen Benzin verbrannt. So, für den Weg. Das sind ungefähr 50 Tonnen CO2-Emissionen.
Gut. Ja. Gut vorhin.
Man soll ja auch mal was sehen von der Welt, nicht wahr? Aber er ist schon wieder weg. Er ist weitergeflogen nach Paris dann von Berlin aus. Von Paris dann weitergeflogen nach London. Und von London ist er dann weitergeflogen nach New Jersey, wo er zum jetzigen Zeitpunkt, während wir diese Aufnahme machen, offenbar ist.
Hätten wir das auch festgestellt.
So. Ja, das, also, dass er sich halt so mit so Leuten fotografieren lässt, mit Politikern, die, das ist irgendwie nicht richtig, ne? Also, die Leute, die sich eigentlich distanzieren müssen, die Leute, die zum Beispiel, also, das hat Stella bei Blue Sky gepostet, einfach nur dieses Bild von Elon Musk und Kai Wegener und daneben der Screenshot von Kai Wegener, der gepostet hat oder getwittert hat, Antisemitismus hat in Berlin keinen Platz. Das ist natürlich eine Beobachtung, die man, die hier ein bisschen polemisch ist, aber richtig. Also, man kann nicht sich mit so einem Menschen, der solche Äußerungen veröffentlicht, kann man sich nicht unproblematisch fotografieren lassen als Politiker, finde ich.
Ja, also ich meine, ich finde die Fotos immer so ein bisschen cringy, weil, also man sieht ganz klar so diese lachenden Gesichter, die so ein bisschen starstruck sind. Das finde ich so ein bisschen peinlich. Aber klar, lassen sie sich mit dem fotografieren, weil ich meine, es gibt halt Grünheide. Also das ist ganz klar, dass sie das tun. Für ihn ist es ja nicht verkehrt. Er lacht sich ins Fäustchen, dem ist es wurscht. Er hat wahrscheinlich morgen vergessen, wer Kai Wegener ist, aber...
Er weiß das jetzt schon nicht mehr.
aber dass sie das tun, klar. Ich meine, sie sind, sind ja schon politisch mit dem ins Bett gestiegen, indem sie diese... indem sie Grünheide zugelassen haben und gefördert haben und unterstützt haben und so weiter und so fort. Also da wäre es jetzt fast schon komisch oder irgendwie auf eine Art auch unglaubwürdig zu sagen, nee, mit dem lassen wir uns nicht fotografieren, den lassen wir hier nur ein Werk bauen.
So, ja. Das, ja. Aber für ihn ist es natürlich auch praktisch, sich mit solchen wichtigen Personen, politisch wichtigen, einflussreichen Personen, sich gut zu stellen, weil das die Leute sind, die dann am Ende auch die Unterschrift setzen können, wenn es darum geht, hey, wollen wir nicht doch vielleicht das Werk vergrößern? Ist doch egal, dass wir eigentlich kein Wasser mehr hier haben. Lass die Gegend austrocknen, aber dafür haben wir einen Tesla. Das ist auch eine starke Verkürzung von mir, aber da müssen wir durch.
Ganz bisschen.
Apropos Antisemitismus, eine Sache, die ich noch nach Haus keepen muss. Und zwar hat Katrin im Discord, es gibt einen Haken dran, Discord, für die, die es nicht wissen, es ist wie ein großer Chatraum, in dem ganz viele Leute drin sind, die diesen Podcast hören, weit über 700, die tauschen sich über Social Media aus, kostet nichts, kommt da alle hin, hakendran.org. So. Und Katrin hat dort nochmal klargestellt, wir hatten in der Folge mit Lorenz Meyer ja über die Äußerung von Donald Trump zum TikTok-Verbot gesprochen. Das wird gleich auch direkt unser Thema sein. Und er hat Mark Zuckerberg dort so hämisch abfällig als, ich will es gar nicht wiederholen, er hat ihn auf jeden Fall beleidigt in so, mit so einer Verunglimpfung des Namens. Und Lorenz hat gesagt, das ist so eine unangebrachte Häme. Und Katrin hat klargestellt, dass es eigentlich noch weitergeht, denn es ist eigentlich, also er hat ja den Begriff Schmack benutzt oder Schmock, das ist Jiddisch. Und an Katrins, aus Katrins Sicht ist das eine antisemitische Dog-Whistle gegen Zuckerberg, weil er hier ein jiddisches Schimpfwort benutzt hat als Donald Trump. Und das ist eine Lesart, die ich so, glaube ich, vertreten könnte.
Ja, vorstellbar auf jeden Fall.
Ja, das muss man dazu sagen. Und anderes Thema, das ich housekeepen muss, und damit rutschen wir wirklich direkt ins Thema. Wir haben über das TikTok-Verbot gesprochen und ich habe, das wird dich jetzt wundern, Charlotte, aber ich hatte anschließend eine kleine Diskussion auf Mastodon ehrlicherweise ist es ja auch was Tolles, wenn Leute sich mit dem Inhalt so auseinandersetzen. Klar. Und dann auch sich damit austauschen wollen. Also deswegen, ich will das gar nicht weghermetisieren, weil eigentlich mag ich das wirklich. Aber was in dieser Diskussion klar wurde, ist, dass ich in der letzten Folge offenbar nicht klar genug war, weil mir meine Aussagen so gelesen wurden, als hätte ich gesagt, naja, ob China oder USA, am Ende sind unsere Daten eh in der Hand von anderen. Und so war das natürlich überhaupt nicht gemeint. Also am Ende ist es ein großes, ist schon ein Problem und eine andere Sache, wenn in China ein Regime Zugriff auf die Daten der westlichen Welt hat, was im Zweifel eine andere Kultur ist, mit der es einen de facto Wirtschaftskrieg gibt. So, also das ist schon, das macht schon mal einen großen Unterschied. Und auch die Formulierung, die hier Radioactive Stardust auf Mastodon geschrieben hat, ist, wir wissen, dass China Social Media Farmen hat, wir wissen, dass sich Russland in den letzten Wahlkampf über solche Farmen eingemischt hat und dass China dabei auch ganz nah dran ist. Wir wissen, dass Daten an China weitergegeben werden und dass ByteDance TikTok in China nach Vorgaben der Regierung reguliert. Und das sind natürlich alles Dinge, denen ich zu 100% zustimmen möchte und nichts davon sehe ich anders. Wenn das in der letzten Folge nicht klar wurde, habe ich es jetzt nochmal klargestellt. So. Aber kommen wir zurück zu der Gesetzesvorlage, die durchs US-Repräsentantenhaus gehen sollte. Wir haben darüber immer wieder gesprochen in den letzten Tagen. Wir erinnern uns daran, es gibt einen republikanischen Gesetzesvorschlag, der in Kooperation mit der Demokratischen Partei geschrieben wurde, der verbieten würde, dass das chinesische Unternehmen ByteDance TikTok in den USA betreiben würde. Und es ist so, dass das US-Repräsentantenhaus jetzt abgestimmt hat und zwar mit 352 Fürstimmen und 65 Gegenstimmen, die ByteDance nun verpflichtet, TikTok entweder zu verkaufen an ein amerikanisches Unternehmen oder ein Konglomerat oder es in den USA komplett zu verbieten. So, boom.
Genau, also das Gesetz, wenn es dann noch durch den Senat kommt und so weiter, ne, dann würde es TikTok dazu verpflichten. Mhm. Im Moment ist es ja noch nicht. Genau. Also da sind ja schon noch so ein paar Hürden. Ne? Ich kann es nicht so ganz einschätzen. Ich bin jetzt auch keine Expertin für US-amerikanische Politik, aber ob es dann wirklich so weit kommt, also mal abgesehen vom Senat, muss nicht stark nachgewiesen werden, dass es wirklich eine Bedrohung für nationale Sicherheit darstellt, weil das ja eine recht hohe Hürde ist. Weil da ja auch schon Juristen sagen, es wäre so ein krasser Eingriff in Freedom of Speech.
Ja, also das wäre so der Angriffspunkt, den ByteDance hat und den ByteDance auch angekündigt hat zu nutzen. Also es ist so, dass es eben in den USA durch diese Freedom of Speech und durch die Zusätze der Verfassung und die Verfassung selber die Möglichkeit gibt, dieses Gesetz eben anzufechten, so heißt das, gesetzlich. Mhm. Und ByteDance hat auch angekündigt, dass sie das tun werden. Also genau, wenn der Senat zustimmt und Joe Biden das unterschreibt und es dann noch vom Supreme Court irgendwie bestätigt wird, dann würde es so kommen. Aber die erste Hürde ist da tatsächlich genommen.
Ja. Ja, es ist auf jeden Fall klar, näher dran, als es jemals war. Ist ja auch interessant, dass eigentlich in so Zeiten, wo Demokraten und Republikaner eher nicht zusammenarbeiten, dass er sehr polarisiert ist, dass es das gibt. Aber andererseits ist natürlich auch Wahlkampf, ne? Also, dass so die Motivation, was man jetzt viel liest, dass die Motivation dahinter natürlich auch ist, jetzt im Wahlkampf irgendwie so eine harte Kante gegenüber China zu zeigen, ist und dass deswegen halt Erfolg hat, also dass deswegen beide Seiten auch zustimmen.
Ja, das ist aber so spannend, weil Donald Trump selber ja eigentlich gegen diesen Gesetzentwurf ist, der ja der republikanische Präsidentschaftskandidat ist, wie wir mittlerweile wissen, dass er eigentlich die Idee dieses Gesetzentwurfs hatte, jetzt sich aber gegen Zuckerberg stellen möchte. Da sind so viele Verflechtungen drin. Ich glaube, die Abgeordneten der republikanischen Partei wissen auch gar nicht mehr, wie sie abstimmen müssen, ehrlicherweise.
Also das sind so ein paar Konflikte. Ja, und ihr hattet ja auch schon hier, glaube ich, drüber gesprochen, bei diesen Großspendern, ne? Also da über Trumps Motivation, da jetzt doch auf einmal zurückzuziehen, weil er seinen Großspender nicht ärgern möchte, der Anteile bei TikTok hat. Es ist auf jeden Fall sehr viele Motivationen und Konflikte, die da so drin stecken.
Ja, und es gibt auch noch den Konflikt, was wird denn eigentlich, wenn das Gesetz jetzt durchgeht? Man kann das ja nicht einfach enteignen sozusagen, weil es ist ja immer noch kein rein amerikanisches Unternehmen. Also die Unternehmensstrukturen, die sind tatsächlich relativ kompliziert von TikTok. Also die sitzen, habe ich sie irgendwo stehen? Also das Unternehmen sitzt, ach scheiße, ich habe es noch nicht aufgeschrieben. Oh, habe ich nicht gesagt. Aber wenn ich es richtig erinnere, sitzt das Unternehmen weiterhin auf den Cayman Islands. So, das heißt, es ist kein ohne weiteres amerikanisches Unternehmen mit einer chinesischen Beteiligung, aber auch einer Beteiligung von amerikanischen InvestorInnen. Also das ist alles nicht so unkompliziert, einfach zu sagen, wir nehmen das jetzt einfach mal ab. Es gibt eine Mehrheitsstruktur, die, also 20% ist jetzt nicht wirklich eine Mehrheit, aber die haben zumindest das Mehrheitsrecht im Board und die, das ist eben die chinesische, sind Teile der chinesischen Regierung bei ByteDance und die müssten einem Verkauf natürlich am Ende auch zustimmen. Und dazu haben sie sich, das hat Coffeeholic im Discord nochmal aufgeschrieben, Coffeeholic übrigens Teil der, ein elementarer Teil der Schattenredaktion dieses Podcasts, hat am 24.03.2023 schon mal entschieden klargestellt, dass es zu so einer Einwilligung nicht kommen würde, ein Verkauf an eine amerikanische Firma. Also das ist noch nicht so, das ist alles noch nicht so ganz klar, wie es da jetzt weitergeht.
Das ist dann so die Frage, aber, ne? So Gedankenexperiment, was passiert denn, das geht alles durch, Senat stimmt zu und so weiter und so fort, Biden unterzeichnet, dann gilt das und dann macht ByteDance es aber nicht. Was passiert denn dann?
Na, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man findet irgendwie so einen komischen Deal, einen, den niemand so richtig versteht, mit dem TikTok dann an ein amerikanisches Unternehmerkonsortium geht, so. Oder es würde tatsächlich verboten werden. Man dürfte diese App in den USA nicht mehr benutzen.
Aber dann müssten sie auch die App-Stores dazu kriegen, sie aus den Stores zu werfen, richtig?
Richtig, aber das könnte ja gesetzlich gelöst werden. Und das ist eine Diskussion, die hat uns jetzt die letzten Tage auch stark umtrieben. Und wo habe ich denn das gelesen? Hier auch im Discord, das hat Nico nämlich hat darauf geantwortet, hat gesagt, also man könnte es über Netz sperren. Tatsächlich den Zugang zu TikTok verbieten. Ob man die App dann noch hat, wäre egal, denn der Zugriff auf die Server müsste über die Provider blockiert werden. Das ist mit anderen illegalen Angeboten so auch schon passiert. Natürlich gibt es immer Wege drumherum, aber zumindest die US-VPN-Anbieter könnte man dort auch in die Pflicht nehmen und so einen Großteil der Nutzer von dem Dienst fernhalten.
Okay, VPN wäre jetzt auch meine Frage gewesen, aber wenn man die auch in die Pflicht nehmen kann, das ist schon echt kompliziert.
Ja, aber das Spannende ist, dass es so einen ähnlichen Fall schon mal gab, und zwar mit Grindr. Grindr ist eine App, die für, wie würde man sagen, unverbindliche GeschlechtspartnerInnen nutzt.
Erotische Kontakte.
Genau, so
unverbindliche erotische Kontakte.
Für kurzzeitige sexuelle Interessensverbindungen, Interessensgemeinschaften. Die wird vor allem in der LGBTQI-Szene benutzt und die war auch eine chinesische App und die wurde verkauft, nachdem die US-Regierung Sicherheitsbedenken geäußert hat und deswegen wurde diese App an einen amerikanischen Investor für 608 Millionen Dollar verkauft und zwar im Jahr 2020 schon ein paar Jahre her, aber das zeigt, das ist jetzt nicht so ein Präzedenzfall, wie es sich anfühlt, sondern sowas ist schon mal vorgekommen.
Nur die Bedeutung der Plattform ist natürlich eine andere. Also
klar, ja, hundertprozentig. Ja. Und was ich auch spannend finde, Ryan Broderick, der schreibt den Garbage Day Newsletter, den ich allen zu abonnieren empfehlen kann. Der hat so ein paar Gedanken geäußert, die ich gerne mal teilen würde einfach. Und er schreibt, das Problem ist, dass Washington TikTok nicht einfach so verstaatlichen kann, wie sie glauben, dass China es getan hat. Und deshalb ist es für sie in Ordnung, es dem Silicon Valley zu überlassen oder es ganz zu verbieten. Entweder weil sie glauben, dass das Silicon Valley es genauso betreiben kann oder weil sie denken, dass es für die Genies im Silicon Valley ein leichtes wäre, eine neue, weltweit relevante Video-App zu entwickeln. Aber das können sie nicht, denn wenn sie es könnten, hätten sie TikTok entwickelt. Finde ich einen sehr, sehr richtigen Gedanken. Also so wie TikTok funktioniert, und da sind ja viele Überlegungen drin, die sehr anders sind als unser kulturelles Verständnis von Inhaltsteilen, von Content Creation, wie zum Beispiel, dass eigentlich der Absender eines Inhalts fast egal wird und so. Das sind alles Ideen, die offenbar nicht aus dem Silicon Valley so hätten kommen können. Und deswegen ist die Frage auch, kann man das einfach verkaufen, gar nicht so trivial zu beantworten. Weil stellen wir uns mal vor, ByteDance würde zustimmen und es würden Leute einfach kaufen. Ist ja auch egal, wer, irgendwelche Leute mit Geld. Dann würde das nicht bedeuten, dass TikTok sich nicht trotzdem verändern würde. Und nicht zwangsläufig zu dem TikTok verändern würde, von dem wir erwarten, dass wir es weiter benutzen.
Ja, das wäre in der Tat dann sehr offen, was daraus würde.
Ja.
Es wäre aber eh auch spannend, was würde das für andere Plattformen bedeuten? Also wenn wir jetzt mal weitergehen im Gedankenexperiment, die stimmen zu und es wird verkauft und so. Obwohl, nee, andersrum. Sie stimmen nicht zu, sondern es wird gebannt, also es ist dann halt verboten.
Mhm.
Dann wird dann auf einmal Instagram wieder jung.
Oder fangen wir wieder an mit Snapchat, auch für Älteren, weil wir glauben, da sind die Jungen jetzt. Ja, das ist eine super spannende Frage. Also ich schätze, dass wir dann so ein Momentum erleben, wie wir kurz nach der Übernahme Twitters durch Elon Musk erlebt haben, wie überall solche Clones, so Dubletten sprießen. Und dass plötzlich auch eine jüngere Instagram-Reel-App starten würde, die wahrscheinlich jetzt schon programmiert wird in diesen Stunden. Also hundertprozentig wäre das so.
Gleichzeitig wäre sie ja nur in Anführungszeichen in den USA verboten, ne?
Also, ja, genau. Und das,
hier, auch wenn es ein sehr großer Markt ist.
Genau, und da hat er sich auch, das hat er auch angesprochen, was das bedeuten würde. Und er sagt, also in Indien beispielsweise ist TikTok schon verboten.
Mm, ja, ich weiß.
Und das Spannende ist aber, das hat nicht dazu geführt, dass es weniger indische Inhalte auf TikTok gibt. Er schreibt auch Russland ist theoretisch nicht auf TikTok vertreten, aber russische Inhalte in russischer Sprache sind regelmäßig auf der App zu finden. So, also es scheint so, dass natürlich ein Verbot nicht grundsätzlich dazu führen würde, dass die App niemand mehr benutzt, aber es würde deutlich weniger werden. Und wenn man das mal bis zum Ende durch utopisiert, dann würde das bedeuten, dass die Leute, die in Amerika Inhalte auf TikTok erstellen, die woanders veröffentlichen. Und das würde auch TikTok für den europäischen Markt unattraktiver machen. Also, dass Threads so geboomt ist für uns hier, liegt ja vor allem daran, dass die USA schon dort waren. Stell dir mal vor, es wäre andersrum gewesen. Threads wäre im Juli 2023 in Deutschland oder in der EU gestartet und im Rest der Welt erst ein halbes Jahr später. Die App wäre, das wäre ein Rohrkrepierer gewesen. Also mehr als so.
Ja, kann sein. Aber das mit Indien finde ich halt spannend. Also wenn die Nutzer ja eh einen Weg finden und man weiß ja schon seit Erfindung des Internets, dass die Nutzer immer einen Weg finden, den Service zu nutzen, den sie haben können, egal wie legal das ist oder nicht. Ob es dann, also dann ist es doch voll die Nebelkerze.
Ja.
Weil ich meine, ne, es ist wirklich eine politische Nebelkerze, weil die National Security und Datenschutz und dies, das ist ja alles, das könnte man durch so viele andere Dinge auch regeln. Also die USA haben bestimmt noch sehr viele andere problematische Datenschutzgesetze, die man angehen könnte und da ist nicht TikTok unbedingt die einzige oder erste ganz vorne in der Reihe, die man anfassen muss.
Ja, ich glaube, das Problem ist China.
Voll.
Und es ist, wie du auch eben schon gesagt hast, natürlich ein politisches Statement im Wahlkampf, ja, diesen Weg zu gehen. Es würde, glaube ich, schon einen großen Unterschied machen, weil klar würden Leute weiterhin Wege finden, aber das wären längst nicht mehr so viele Menschen, wie es heute der Fall sind. Also in den USA sind es nach TikTok-Angaben 170 Millionen Menschen, die TikTok benutzen.
Mhm.
Das ist wirklich, wirklich viel. Und ich glaube nicht, dass das 170 Millionen Menschen sind, die sich im Zweifel einen Weg suchen, trotzdem auf die Plattform zu kommen. Weil bleiben wir beim Threads-Beispiel. Aus Europa im vergangenen Sommer, in diesen paar Tagen, an denen das ging, sich Threads zu installieren, war kein Hexenwerk. Das war relativ easy machbar, sich einen App-Store-Account in den USA oder in UK zu machen und sich die App herunterzuladen. Trotzdem war es so, dass die Leute, die man dort auf der Plattform angetroffen hat, das war jetzt nicht der Mainstream. Also,
nee,
ich glaube,
aber natürlich war Threads auch null etabliert, da hat man ja auch nichts vermisst. Aber wenn man dir jetzt TikTok wegnimmt und du hast davor jeden Tag eine Stunde irgendwas gemacht oder selber auch was produziert, dann willst du vielleicht, also vielleicht ist es auch anders, vielleicht kann man sich schnell entwöhnen, schnell harter, kalter Entzug und dann geht man zu Insta oder man denkt immer, nee, das ist wichtig für mich oder ich will da rein, wieder nichts verpassen, ich gehe da wieder hin. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Threads-Vergleich hing, glaube ich, so ein bisschen, weil man die ja vorher nicht hatte und deswegen auch nichts vermisst.
Ja, stimmt. Vielleicht stimmt das, ja. Aber also so oder so, es ist super spannend. Es ist der Krimi, den ich immer wollte.
Ja, und wie schnell geht das, ne? Ist ja auch die Frage. Also wir sagen wir mal, alle nötigen Instanzen stimmen dem zu. Wie schnell geht das dann? Ich meine, der Wahlkampf läuft, es ist was, jetzt März, so lange ist nicht mehr, ne? Bis dann auch Wahl ist. Und wenn das da nicht durch ist, dann ist nach der Wahl auch wieder egal.
Ja, und vielleicht will man das gar nicht bis zur Wahl durchhaben, sondern man braucht vor allem die Diskussion, um sich zu positionieren.
Ja, und man braucht auch TikTok, siehe Biden-Campaign, für seine Kampagne. Also ich meine, die starten da und gefühlte Woche später, nee, das bannen wir jetzt. Ciao.
Vielleicht war es nicht so erfolgreich, wie man sich das gewünscht hat. Mhm. Ryan Broderick hat noch einen Gedanken, den ich noch gerne zum Abschluss gerne dazu platzieren möchte, weil den finde ich auch gerechtfertigt. Er schreibt, der Anti-TikTok-Vorstoß in Washington basiert auf einer Reihe falscher Annahmen und bizarrer Widersprüche. Wie John Herman diese Woche im New York Magazine hervorhob, ist die App seit Ende 2022 auf allen Telefonen von Bundesangestellten verboten. Gesetzgeber, die also keine Burner-Phones benutzen, also Telefone, die so, wie würde man sagen, Einwegtelefone sind, also Gesetzgeber, die keine Burner-Phones benutzen, wissen also nicht wirklich, wie man die App benutzt oder wie es ist, auf ihr zu sein. Sie gehen also davon aus, dass es sich um eine mächtige chinesische Cyberwaffe handelt und wollen sie, was beunruhigend ist, besitzen. Und das ist natürlich, dem kann man auch schon was abgewinnen, diesem Gedanken, dass man sagt, da ist irgendwas, das uns gefährlich wird, wir kaufen das jetzt einfach. Und irgendwie kann ich zumindest das Bauchgefühl verstehen, mit dem
er da rausgeht. Der Dagobert-Duck-Move.
Ja, genau. Richtig. Ja, oder um eine Simpsons-Referenz zu bringen, es gibt so eine Episode, in der Homer Simpson eine Internetfirma gründet mit dem Namen Compu Global Hyper Meganet, obwohl er keine Ahnung vom Internet hat. Und jemand kommt, Bill Gates, kommt zu ihm und bricht ihm einfach alle Bleistifte durch, weil er einfach nur sagt, ich bin nicht reich geworden, indem ich Geld ausgegeben habe. So, ja.
Naja. Ich hatte noch einen Gedanken, jetzt habe ich ihn, glaube ich, aber verloren.
Ah, sonst würde ich mit dir zu Don Lemon kommen und Linda Iaccarino und Elon Musk und zu X.
Ja, zu X klingt ja immer attraktiv, da möchte man ja immer hinwechseln.
So, Linda Iaccarino hat einen Post veröffentlicht vor einigen Tagen, in dem es einfach nur so eingeblendet wurde, X is becoming a video-first platform. Video is the future. Also X soll eine Video-First-Plattform werden. Das, ich glaube, das war nachvollziehbar jetzt auch selbst zu übersetzen. Aber nur einen Tag später geht eine Meldung rum, die sehr besonders ist. Also Don Lemon war einer der großen Anchors von CNN. Ist aber dort im Anfang des Jahres hat er CNN verlassen oder Ende letzten Jahres und hat sich überlegt, auf X selber ein Talkformat zu veröffentlichen. Das wäre spannend gewesen, weil das so vom Meinungsspektrum her das absolute Gegengewicht zu Tucker Carlson gewesen wäre. Don Lemon ist ein vermutlich demokratisch oder demokratisch affiner CNN-Fernsehjournalist.
Liberaler vielleicht.
Liberal, das ist glaube ich eine gute Formulierung, danke. So, und der hatte jetzt vor, auf X mit seiner Don Lemon Show zu starten und hat seine erste Folge aufgenommen. Es sollte ein Interview werden, diese erste Folge. Naja, und als erster Interviewgast sollte ausgerechnet Elon Musk ihm gegenüber sitzen. Und kurz nachdem diese erste Episode aufgezeichnet war, seiner Don Lemon Show, hatte Elon Musk verkündet, dass die Zusammenarbeit mit X, also zwischen X und Don Lemon hiermit beendet sei.
Muss man nicht auch noch kurz dazu sagen, also Don Lemon ist zwar von CNN und er als liberal bekannt, aber warum der, also CNN gegangen ist oder gegangen wurde wahrscheinlich eher, der hatte, gab es ja auch so Vorwürfe von Harassment und Sexismus und so. Also der ist zwar ein anderes Meinungsspektrum als Musk, aber irgendwie eventuell auch ein problematischer Typ. Nur so als Ergänzung.
Das ist gut zu wissen. Krass, ja.
Aber insgesamt, ich meine, insgesamt ist man doch eigentlich auch gar nicht überrascht. Man denkt sich, okay, warum lässt du dich auf ein Geschäft mit Elon Musk ein, dass das jede Sekunde vorbei sein kann, aus irgendwelchen Gründen, ist doch klar. Du brauchst dich nur eine Sekunde auf den Schlips getreten fühlen, dann bist du halt wieder raus. Also unzuverlässiger kann man ja nicht sein.
So ist es, ja.
Jetzt einfach ein weiteres Beispiel für Unzuverlässigkeit und erratisches Verhalten.
Ja, und es ist auch so ein bisschen, es passt so ein bisschen ins Bild natürlich von Elon Musk, sich gegen das CNN-Mindset zu stellen, aber um so ein bisschen das Bild klarer zu ziehen, haben wir hier einen ersten Ausschnitt aus diesem Interview, das ausgerechnet CNN abgespielt hat, CNN gezeigt hat. Und ich spiele dir das mal vor aus diesem Interview, man kriegt so ein bisschen den Vibe mit, der zwischen Don Lemon und Elon Musk geherrscht hat.
Hate speech on the platform is up. Do you believe that X and you have some responsibility to moderate hate speech on the platform? That you wouldn't have to answer these questions from reporters about the great replacement theory as it relates to Democrats?
I don't have to answer these questions.
The great replacement theory as it relates to Jewish people. Do you think that...
I don't have to answer questions from reporters. Don, the only reason I'm doing this interview is because you're on the X platform and you asked for it. Mm-hmm. Otherwise, I would not do this interview.
So you don't think, do you think that you wouldn't get in trouble or you wouldn't be criticized for these things?
I'm criticized constantly. I could care less.
Ja, I couldn't care less. Ist doch, ja. Das steht doch auf seiner Stirn, oder?
Das steht auf seiner Stirn. Also Don Lemm fragt ihn halt in dieser Szene, ob er glaubt, dass X eine Verantwortung dafür hat, Hate Speech auf der Plattform zu moderieren. Und dass er ja, dass Don Lemm davon überzeugt ist, dass Musk diese Fragen von Reportern eigentlich nicht beantworten müsste, vor allem nicht, wenn es um die Great Replacement Theorie geht. Das hört man nur so verquatscht, weil in dem Moment Elon Musk schon anfängt zu antworten und sagt, ich muss keine Fragen von Reportern beantworten. Und Don, der einzige Grund, warum ich dieses Interview hier mache, ist, weil du auf X bist und du danach gefragt hast. Und dann sagt er eben noch, es könnte mir nicht egaler sein. So, und das ist so ungefähr der Vibe, der da zwischen den beiden geherrscht hat. Also Don Lemm hat auf jeden Fall ein Statement dazu veröffentlicht und hat selber gesagt, Elon Musk hat die Partnerschaft, die ich mit X gehabt habe, beendet und er hat mich nur wenige Stunden nach unserem gemeinsamen Interview darüber informiert. Dieses Interview wird am 18. März veröffentlicht werden. Es ist nicht so ganz klar, er sagt auf X als Podcast und bei YouTube, aber es ist nicht ganz klar, ob da jetzt trotzdem eine Art von Revenue Share ausgegeben wird, ob er dafür Geld bekommt oder ob er, und das ist die Theorie, die ein Threads-Nutzer aufgestellt hat, ob die eigentliche Übersetzung ist, wir werden jetzt the shit out of him shadow bannen niemand wird eigentlich noch mitkriegen, was Don Lemm so macht. Das wird sehr spannend zu beobachten sein. Wir sollten da mal drauf schauen, wie sich eigentlich so die Zahlen dort entwickeln.
War nicht Don Lemm schon im Interview dazu bei CNN auch? Also er selbst wurde befragt. Also ich meine, dass man das nicht mitbekommt. Naja.
Ja, wohl wahr. Aber bei X mal sehen. Elon Musk hat sich dazu selber auch verhalten. Und hat gesagt, sein Approach, also sein Vorhaben über Don Lemm, war im Grunde CNN, aber in Social Media. Und das funktioniert nicht, wie bewiesen ist durch den Fakt, dass CNN stirbt, sagt Elon Musk. Ne? Also ich zitiere nur. Und er sagt, anstelle, dass es der echte Don Lemm war, war es eigentlich Jeff Zucker, der durch Don Lemm gesprochen hat. Und deswegen gab es keine Authentizität. So, und sagt dazu, alles, was ich dazu sagen möchte, ist, dass die Viewership weiterhin auf dieser Plattform hier willkommen sind. So, also wenn lad's halt hoch, aber es gibt keine Partnerschaft mehr. Jeff Zucker war übrigens der Präsident von CNN, um das noch kurz zu vervollständigen. So, Don Lemm hat daraufhin einen Tweet von Elon Musk quote-tweetet, in dem es um Free Speech geht und hat einfach nur geschrieben, du hast meinen Vertrag gekündigt nach unserem Interview. Ich glaube nicht, dass du wirklich an Free Speech glaubst. Also ich habe das Gefühl, da geht jetzt gerade so ein bisschen der War los zwischen den beiden.
Muss man auch sagen, Don Lemm, hast du denn bisher gedacht, dass Elon Musk an Free Speech glaubt?
Mhm. Naja, wer und weiß, welche Summe da in diesem Vertrag stand.
Why?
Ich glaube, es ist eine Frage des Geldes.
Das ist mit Sicherheit so. Und natürlich auch mit Öffentlichkeit, aber ja.
Ja, Kara Swisher, Tech-Journalistin, hat die Formulierung vom Spiegel ist, die sehr gut vernetzte Tech-Journalistin Kara Swisher legt nahe, dass es in dem Interview auch um Musks angeblichen Drogenkonsum gegangen sein könnte. Also muss man auch sagen, ich glaube, die nächsten Tage werden, was dieses Thema angeht, auf jeden Fall auch nicht langweilig.
Popcorn raus.
So.
Kara Swisher ist doch auch diejenige, die den schon so super lang beobachtet, oder? Elon Musk?
Genau.
Die ist auch in dieser Doku aufgetreten, da letztens bei Arte oder wo die lief.
Ja, genau.
Warum lachst du?
Ich mag die Formulierung. Hier, da war Arte oder wo das war. Ja,
ich kann mir doch nicht alles merken, wo das war. Irgendwo war das.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Pivot to Video, das Linda Iaccarino, ich habe das eben nur so in einem Halbsatz erwähnt, ne? Aber wie das jetzt aussehen möchte, wenn, nach dieser Geschichte, weil das wird natürlich dazu führen, dass die ganzen Don Lemmons dieser Welt, also alle womöglich liberal leer eingestellten Menschen, die Content dort veröffentlichen hätten wollen, weil sie sich gedacht haben, naja, man braucht auch Gegengewicht und andere Stimmen, die werden sich nach der Nummer es natürlich nochmal anders und doppelt und dreifach überlegen, ob das wirklich so eine gute Idee ist, zu X zu gehen. Also vielleicht hat es auch was Gutes.
Wobei ich, wenn du überzeugt davon warst, da einfach hinzugehen, ist ohne irgendeine Partnerschaft oder was zu veröffentlichen, dann probierst du es halt, ne? Also ich frage mich eh, wer das macht, aber muss ja jeder selber wissen. wenn du das ausprobieren willst, und ich meine, man muss ja nicht eine Partnerschaft abschließen, dann kannst du es ja auch so probieren.
Ja.
Ich frage mich eh, ob das Videoding eh insgesamt da Erfolg hat. Also
Ich kann's, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin es eher eine Frage der Zeit, bis auch irgendwie europäische oder nicht-amerikanische Angebote dort stattfinden. Und mir schwant Übles, wenn ich an so Dinge wie Julian Reichelt denke.
Ja, das stimmt natürlich. Aber ich meine, andererseits, wir haben eine Video-App, wir haben ja TikTok noch. Und selbst wenn ich jetzt dem Meinungsspektrum von Elon Musk und Julian Reichelt mich zugehörig fühle, werde ich aber TikTok auch glücklich. Also so ist ja nicht, ne?
Ja, auch wahr.
Also die Frage ist, warum brauche ich noch eine? Das hat ja Instagram schon nicht geschafft, das genauso zu machen.
Schauen wir mal. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Ich habe eine kleine Meldung, die sonst gerade irgendwie nicht dazwischen passt, die ich aber gerne platzieren möchte. Eigentlich sogar zwei. Die eine Meldung ist, dass Blue Sky, jetzt bekannt gegeben ist, ist noch keine Funktion mit Emotionen, aber wenn du willst, kannst du es so lesen. Also es sei denn, du hast noch Gedanken zu Elon Musk, ansonsten würde ich weitergehen.
Nein. Das ist okay. Bitte. Reicht für heute.
Genug Musk für einen Tag. Blue Sky hat jetzt ein kollaboratives Moderationstool mit dem Namen Ozone vorgestellt. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an Ozone, Liquid Dreams und so?
Scheiße, lange nicht dran gedacht.
Hießen die nicht so? War das Ozone?
Also Ozone kenne ich, Liquid Dreams weiß ich jetzt nicht, ob das ist, aber war das ein Hit von denen?
Ah nee, Dragostea hat den Taver Ozone. Nummer je.
War Ozone nicht eine Band?
Ja, das ist die Band, genau. Nummer je.
Ach so, Dragostea, den Ach so, das ist das war deren Hit. Ja,
genau.
Ah, okay. Ich komm
und Liquid daher. Dreams, und der ist jetzt wild, hießen O-Town.
Ah, okay.
O-Town, kennst du die auch noch?
War das eine Boyband?
Ja, es war eine Boyband.
Ah, okay. Ja, dann habe ich düstere Erinnerungen daran.
Das zweite Album von O-Town hieß O2.
Weißt du das jetzt aus dem Kopf oder hast du das gegoogelt gerade?
Möchte ich nicht beantworten. Na, jedenfalls hat Blue Sky jetzt ein Tool vorgestellt, das Ozone heißt, wie die Band hinter Dragostea den Tay. Das ist ein Open-Source-Tool, das als Moderationstool für Blue Sky benutzt werden kann und mit dem es die Möglichkeit gibt, im gesamten Netzwerk Inhalte zu prüfen und zu kennzeichnen. Das heißt, es gibt jetzt die Möglichkeit, einen eigenen Community-Management-Moderationsdienst in Blue Sky sozusagen zu integrieren und damit zusätzliche Moderationsdienste auch zu abonnieren, die über deine eigenen Ansprüche sozusagen erfordern. Habe ich das nachvollziehbar gesagt? Also du kannst jetzt sozusagen sagen, ich möchte jetzt alle Postings sperren, die als Gewinnspiel gefleckt sind in diesem Moderationstool, und dann werden die in deinem selbst gehosteten Blue Sky Account auch deaktiviert werden.
Ja, das lasse ich für mich so ein bisschen wie, ich kann mir so extra Filter noch abonnieren. Genau. Also ich abonniere diesen und jenen Moderationsservice oder wie man das nennen möchte, und dann wird der halt angewandt auf mich. Und dann sehe ich halt bestimmte Dinge nicht. Also ich glaube, sie haben selber mit dem Beispiel gearbeitet, ich könnte irgendwie einen ausschließen, dass ich Bilder von Spinnen sehe oder so, wenn ich halt eine Spinnenphobie habe. Arachnophobie heißt das, glaube ich. ganz wichtig, wenn man das hat. Das ist irgendwie interessant, weil ich stelle mir das so vor, wenn ich irgendwie verschiedenste Services abonniere, dann habe ich halt ein super individualisiertes Nutzungserlebnis, oder?
Ja, voll.
Also, weiß ich nicht, drehen wir den Spinnenfall mal weiter. Ich habe ausgestellt, dass ich Spinnenbilder sehe, und dann gibt es einen Skandal bei Rewe. Es gibt Spinnen in Bananenkisten und ich bekomme es nicht mit.
Absolut richtig, ja. Krass.
Total realistischer Anwendungsfall auch.
Naja, aber das kannst du ja abstrahieren auf andere Dinge. Also stell dir mal vor, du möchtest nichts wissen, was irgendwie, du sagst, ich will keine schlechten Nachrichten, weil ich kriege von schlechten Nachrichten schlechte Laune, das möchte ich nicht sehen. Und dann wird, das impliziert natürlich, dass Blue Sky die einzige Informationsquelle in meinem Leben ist.
Das ist ja eh klar, das ist mit dem Spinnenbeispiel ist ja auch Quark, ne? Kann ich ja auch woanders mitbekommen.
Aber klar, also es ist schon, ist natürlich, also es gibt bestimmt ein gutes Beispiel, das uns jetzt beiden gerade nicht einfällt, in dem das problematisch wäre.
Ja, aber mindestens mal interessant, dass man sich dann da so seine kleine eine Welt einrichten kann. Vielleicht ist es auch gar nicht schlimm, weil ich meine, in der analogen Welt kann ich das ja auch tun. Ich kann ja auch in der analogen Welt sagen, ich gucke kein Fernsehen, lese keine Zeitung und informiere mich über nichts. Ist ja möglich.
Ja, das stimmt. Ich war in der Corona-Pandemie, war ich mal in den Neukölln-Arkaden während des Lockdowns in Berlin-Neukölln, und neben mir stand eine Person, die wirklich irritiert davon war, dass die Geschäfte alle geschlossen sind. Und die ist dann zu den Polizisten und Polizistinnen, die da standen, gegangen und gefragt, was soll das, warum sind die Geschäfte alle zu? Und da habe ich mir so gedacht, das ist so, man kann da, ich will, man, das ist so, das ist halt krass. Es gibt einfach Leute, die konsumieren einfach die Nachrichten nicht.
Wobei bei Corona finde ich es schon besonders krass, weil das war jetzt nicht nur, das betraf ja alle Lebensbereiche.
Genau. Ja. Ja, das war wirklich krass.
Also auch im Privaten und Arbeit und so.
Naja. So ist es. Okay.
Spannend.
Ich glaube, damit kann ich uns schon in die Rubrik entführen. Augenblick.
Funktionen und Emotionen.
Zum Start eine kleine Geschichte, bei der ich nicht weiß, ob du da eine Emotion hast. Es ist auch nicht wirklich eine Funktion, aber Crowdtangle, ein Tool, das schon relativ lange abgekündigt ist, wird tatsächlich jetzt endgültig eingestellt. Und zwar ab dem 14. August 2024 ist Crowdtangle nicht mehr benutzbar.
Habe ich eine Emotion zu? Ich finde es schon irgendwie bitter. Also ich meine, ich weiß schon, dass das hat man ja auch gemerkt an den Tool, ne? Da wurde lange nichts dran gemacht und es war ja auch schon irgendwie seit 2 Jahren klar oder 1,5 Jahren oder so, dass das nicht mehr supported wird und so, dass sie es einstellen wollen. Aber es war ja schon extrem simpel, da irgendwie Sachen zu vergleichen, Accounts zu vergleichen. Überhaupt öffentliche Daten waren irgendwie super gut aufbereitet und aggregiert. Ne? Also es war halt sehr easy, fand ich, sich an so öffentlichen Daten zu bedienen.
Ja, voll.
Also für Accounts wachsen wie, wo, und ich kann mich mit anderen vergleichen, auch im professionellen Kontext. Ich kann meinen Account mit dem von anderen vergleichen. Was haben die für Interaktionsraten und so.
Genau.
Und das ist jetzt alles öffentlich einsehbar, aber niemand hat mir das so schön zusammengestellt. Das ist sehr praktisch. Es wurde, glaube ich, auch viel für Recherchezwecke genutzt und so. Das ist schon schade.
Nee, Crowdtangle, also es ist ein Tool, das irgendwann von Meta erworben wurde und seitdem halt so die eine der Branchenstandards war, was so Monitoring in Social Media angeht. Ja. Und es ist halt, wie gesagt, eine der Standardlösungen, die in den Redaktionen an den Bildschirmen hängt, in den Nachrichtenredaktionen. Und dass das jetzt verschwindet, ist in der Tat bitter, weil es eben relativ wenig Alternativen gibt. Es gibt ein paar Tools, die machen das so ähnlich, sowas wie Story Clash zum Beispiel ist so eine Alternative, aber das Besondere an Crowdtangle war ja, weil es ein Meta-Tool war und damit in dieser ganzen Flotte stattgefunden hat, es hat kein Geld gekostet.
Exactly.
Und war deswegen im Vergleich zu Story Clash für viele kleinere Redaktionen eben die einzige Möglichkeit, in solche Monitorings zu kommen.
Genau, es gibt natürlich andere, es gibt auch Quintly und keine Ahnung welche,
aber
das ist halt, es hat halt nichts gekostet extra. Und ich fand es auch eigentlich sehr praktisch, diese Intelligence-Funktion, die es da drin gab. Aber klar, irgendwie auch nicht überraschend, ne? Damit verdienen sie natürlich nichts. Also was sollen sie damit mit dem Tool? Und dann verweisen sie halt auf die Meta Business Suite, wo alle schreiend wegrennen, wenn sie das hören.
Ist so. Und was da aber auch klar wird, also Crowdtangle war ja vor allem Medienschaffenden vorbehalten, du brauchst eine Einladung in dieses Tool. Mhm. Und die sind Meta inzwischen ziemlich egal. Und das wird damit nochmal klar, finde ich.
Total. Schon lange sind sie ihm ja egal. Ja. Aber ja, wird ja auch nochmal deutlich.
Okay.
Überhaupt diesem öffentlichen Interesse von entweder Medien, Journalismus, Recherche, Forschung, Wissenschaft, das ist denen völlig egal.
Ja, genau. Ja, das. Es ist einfach, alles ist egal geworden, leider.
Ja.
So heißt die Folge heute, glaube ich. Nicht?
Doch. Your call.
Instagram wird offenbar bald anbieten, dass in einem Karussell-Post, also in einem Post, der aus mehreren Bildern oder Videos besteht, da ist die Quellenlage jetzt unklar, entweder 15 oder sogar 20 Elemente posten kannst. Also es gibt Leute, die das eine melden und Leute, die das andere melden. Mhm. Aber offenbar wird die Anzahl der möglichen Posts in einem Karussell-Post erhöht.
Ich dachte kurz, so, wenn sie das noch weiter hochstellen, kann man so wie früher so Facebook-Alben von der Party von gestern Abend hochladen. komplettes Album einfach. Komplett ohne Auswahl einfach alles hochfliegen.
Genau. 170 Bilder. Oh, da habe ich übrigens eine Geschichte zu. Und zwar gibt es ein Tool, das heißt PimEye. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, weiß ich nicht.
Ja, kenne ich.
Machst du ein Selfie mit deinem Handy und die KI erkennt dein Gesicht und sucht das komplette Internet nach Bildern von dir ab. Und Social Media ist nicht dabei, aber wenn du irgendwo ein Bild von dir hochgeladen wurde, von deinem Gesicht, auch wenn es nicht keine Metatext mit deinem Namen hat, wirst du gefunden. Und da habe ich genau solche Partyfotos von mir gefunden, von vor 15 Jahren.
Das ist gruselig, ich habe es auch schon getestet und habe auch gedacht, Alter, ich wusste nicht, dass dieses Foto im Internet ist von mir.
Ja, genau so ging es mir auch, ja.
Aber es ist schon mal ganz gut, dass er nicht Social Media durchsucht, weil das wäre ja noch echt die schlimmere Stufe.
Das ist schlimm. Aber also ich weiß nicht so genau, was das wird mit den Karussell-Posts. Also 10 war so ein Wert, bei dem ich mir gedacht habe, den kann man irgendwie verstehen. 20 fühlt sich, aber 20 ist so näher an der 100 dran irgendwie. Also wie du schon sagst, ist so der nächste Schritt, so, es eigentlich geht alles.
Ja, eigentlich geht alles. Ich habe mir überlegt, so im Medienbereich, so im Newsbereich, wo ja viele so Kacheln mit Text machen, kann man einfach komplette Texte da drauf packen oder keine Ahnung, komplette Audios verschriftlichen und einfach auf Kacheln packen.
So ein bisschen wie dieser Comeback-Post von Baby Bianca H.
Ach
Baby
stimmt,
Beauty
das konnte man
Palace.
überhaupt nicht lesen,
Genau, ja, die hat, ich glaube, das war
ne?
rot auf gelb. Und ganz, ganz kleine Schrift und davon so
Thema
sieben so
Barrierefreiheit.
Tafeln. Ja. Genau. Das kann ich immer erzählen. Ich habe darunter kommentiert, ich kann nicht der Einzige sein, der das nicht lesen kann. Und dieser Kommentar war der meistgelikte Kommentar unter diesem Post. Mit 10.000 Likes oder so.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Ich habe nicht viel im Leben, deswegen.
Also hast du ausgedruckt, ne?
Habe ich bei mir, genau, habe ich jetzt im Personalausweis, im Portemonnaie, habe ich das.
Aber ich meine, ist ja klar, irgendwie in letzter Zeit wurde natürlich auch öfter oder es ist ja viel mehr Text auch gekommen, also auch von Privatleuten, ne? Aber ich weiß nicht, ob das auf Text abzielt, ehrlich gesagt.
Es nimmt einem so ein bisschen die Möglichkeit, also die Fokussierung ist halt völlig hin, ne? Das
Ja.
ist
So ein
bitter.
bisschen, wenn man alles unterstreicht, ist nichts wichtig. Ne?
Ja, genau. Und wenn alle die Zielgruppe sind, ist es für niemanden. Toll, die Sätze hier.
Jetzt bist du alles ein bisschen random. Machen wir weiter.
So, Instagram arbeitet an einem Feature namens Spins für Reels. Das gibt dir die Möglichkeit, Text oder Audio in deinem Reel in einem Reel auszutauschen. Es ist aber noch nicht so ganz klar, was das genau bedeutet. Also es soll so eine Art Vermimizierung, sag mal so Mimifizierung ermöglichen von Inhalten.
Also ein bisschen wie Stitch bei TikTok, nur anders.
Ja, genau. Spin halt statt Stitch.
Genau, und das kann, ich kann da was austauschen.
Ja, den Text oder das Audio. Also das, was da drauf an Text gezeigt wird.
Aber wie trägt es dann zur Mimifizierung bei, wenn ich das Audio beitrage, was ganz anderes? Naja, okay,
Naja,
ja,
wenn ich
doch.
jetzt zum
Ja,
Beispiel ein
doch.
Video von Markus Söder nehme, wie er gerade ein Schnitzel isst, und dann schreibe ich darüber, mache ich darüber den Ton, lecker, lecker Schnitzel, dann könnte man das so holen damit.
Ja, okay, verstehe.
Ja. Wäre witzig, ne? Soll ich das machen?
Super funny,
Ja,
ja.
gut, okay. Dann gibt es so ein neues Story-Format, da kann ich dir nichts zu sagen, weil auch die Gerüchtequellen auch alle keine Ahnung haben. Ich glaube, das ist hier Alessandro Paluzzi gewesen, der es veröffentlicht hat. Das
Ja,
wird
das habe ich auch gesehen.
Shot heißen.
Hat mich auch mit Fragezeichen hinterlassen.
Ja. Wir haben es hier schon einmal gesagt, damit wir in 7 Monaten neu darüber sprechen können und sagen, davon habe ich ja noch nie gehört. Instagram bietet offenbar die Möglichkeit an, für Business-Accounts, wie es aussieht, zukünftig in DMs auch Dateien zu verschicken.
Ja.
Okay.
Aha.
Ja. Und Instagram testet jetzt einen neuen Button, wenn du ein Reel baust, über das du einfach Bilder einfügen kannst. Also du hast dann oben, du hast ja in dem Reels-Bearbeitungsmodus, hast du oben ja so Knöpfe, so Buttons. Und einer der Knöpfe ist jetzt direkt Bild und dann drückst du da drauf und kannst ein Bild
Ein
in diesem Reel
Shortcut im
einfügen.
Prinzip.
Ja.
Nochmal kurz zu den Dateien zurück. Ich musste so ein bisschen sacken. Nee, ich habe gar keine große Emotion, aber es ist halt einfach, sie wollen ja auch ein Messenger sein, oder? Also ich meine, das ist einfach nur, dass alle anderen Messenger auch können. Warum sie da jetzt offensichtlich nach und nach ein?
Nee, es ist so alles für alles einfach. Alle Tools sollen alles können. Es ist alles egal.
Ja.
Zieht sich heute durch. Und dann bietet Instagram jetzt die Möglichkeit an, dass Dinge, die in Instagram Broadcast Channels gepostet wurden, auch, dass du, wenn, also angenommen, du hast meinen Instagram Broadcast Channel abonniert, ich habe keinen, aber ich hätte gern einen, aber ich kann nicht, dann könntest du das sehen und denkst dir, ach Mensch, das ist ja witzig, wie er da dieses Schnitzel-Ding gemacht hat. Und dann könntest du diesen Post in deiner Story teilen.
Ja. Soll wohl die Bekanntheit von Broadcast-Channels pushen.
Ja. Und vielleicht
Ich
so ein
weiß nicht,
bisschen.
nutzt du das?
Ich
Also als
hasse es.
Nutzer?
Also ich habe wirklich die Broadcast-Listen der Leute, die ich so gern habe, habe ich abonniert, ne? Und habe die alle stumm geschaltet und gucke da auch nie wieder rein.
Ja, ich finde es auch eher lästig. Also es ist wie nochmal so ein doppelt. Dafür bin ich ja nicht auf der Plattform, denke ich immer, ne? Ich bin ja für was anderes da. Ich
Es
will
ist.
nicht auch noch in den Channel reingucken, wo der dann sowas erzählt, was so ein Tacken privater ist oder irgendwie so ein bisschen exklusiver oder irgendwas. Das ist mir so, nee.
Ist
Ist
so.
zu viel.
Ja, genau, es ist zu
Es ist so
viel.
das Typische, wie Facebook es auch gemacht hat. Wir laden einfach tausend Funktionen noch auf unsere Plattform und App und dann ist es total, wird's total random.
100%ig. Ist so. So, und dann folgendes: Meta erwägt neue Vergünstigung für sein Meta-Verified-Paket. Dazu gehört, dass du Hier steht, Schutz von Originalinhalten durch menschliche Überprüfung, das kann ich mir noch nicht so genau vorstellen, aber schnellere Anzeigenüberprüfung, dass das Verfahren schneller geht, dass du schneller mit dem Support in Kontakt kommst, dass du, wenn du Reels postest, da drin auch Link-Buttons vermerken kannst, und zwar 8 pro Monat. Und dass es eventuell bald ein neues Häkchen geben könnte für Marken, also sowas wie das Goldene bei X.
Okay, aber das Verified-Häkchen, das, war das nicht schon angekündigt?
Nee, ja, das gibt's schon. Aber ja, bisher ist es halt so. Und das ist nämlich das Interessante, dass, also das ist meine Emotion dazu. Im Moment ist es so, du kannst den Haken kaufen für 8 Dollar oder du kannst es lassen. Dann wird es aber so, dass es plötzlich, wenn du die 8 Dollar zahlst, de facto Funktionen hast, die man sonst nicht hat. Also es ist nicht nur Meta-Verified, sondern es ist de facto eine Premium-Funktion dieses Netzwerkes. So, und ja, das finde ich interessant.
Ja, stimmt, das ist ein anderes Abo dann.
Genau.
Aber ist es überhaupt ein richtiges Abo?
Dann ist es halt wirklich so richtig ein Abo mit Funktionen und Emotionen. ja, CapCut, das ist die Schnittsoftware von TikTok, bei der auch sehr gespannt bin, was eigentlich mit CapCut wird, wenn TikTok nicht mehr ist. CapCut hat jetzt die Funktion, dass du ein geschriebenes Skript in die Desktop-App reinlädst und dann macht er daraus mit KI direkt Voice-Over, Captions und wenn du möchtest auch Musik.
Aber kein Bild.
Vielleicht auch doch. Aber das ist dann noch gruseliger.
Genau, also ich zeig dann, also was ist denn das visuelle Element? Das mache ich dann schon noch selber.
Ja, das machst du wahrscheinlich selber. Aber es geht ja darum, dass du nicht mehr auch noch sprechen musst.
Und nicht tippen
heute
musst
bin ich,
und so.
In den Zoo gegangen und so. Das muss er nicht mehr sagen, sondern sagt dann eine KI-Stimme.
Ja, verstehe. Okay. Ja. Ich habe CapCut, glaube ich, einmal in meinem Leben benutzt. Also.
Okay. Google arbeitet an der Bildersuche und ermöglicht es jetzt zum einen, es gibt jetzt einen Like-Button für Bilder in der Bildersuche.
Das habe ich nicht kapiert.
Ich auch nicht. Also
ich suche dann was bei Google, dann habe ich die Ergebnisliste von Bildern, dann sehe ich, dass Leute das geliked haben.
Das weiß ich eben nicht. Oder ob das Liken nicht einfach nur eine Art ist, dem Algorithmus zu zeigen, das passt gut zur Suche.
Ja, wie so ein bisschen wie eine KI trainieren.
Ja, genau. Nur händisch eben. Und du kannst die Bildersuche jetzt sortieren nach Latest, also nach den neuesten Einträgen.
Ja, das finde ich nicht so dumm.
Nee, ich finde das auch gut. Aber jeder, der bei YouTube zum Beispiel mal nach neueste Videos gesucht hat, weiß, ein bisschen Algorithmus ist auch nicht schlecht, sonst passt nichts mehr. So, und dann letzte Meldung des Tages heute. Apple hat angekündigt, dass es in der EU eben nicht nur Sideloading über andere App-Stores geben soll, sondern auch dieses sogenannte Web-Distributions-Feature, also die Möglichkeit, iOS-Apps direkt von der Website herunterzuladen, ohne irgendeinen App-Store zu benutzen.
Also jetzt doch, okay.
Ja.
Ja, ich bin gespannt, ob das genutzt wird.
Ich auch. Mir ist es aufgefallen, als ich diese Meldung heute aufgeschrieben habe, dass ich, obwohl ich bin immer total so affin und will neue Sachen ausprobieren und bin so gespannt, wie so sich Sachen anfühlen und so. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe das noch überhaupt nicht ausprobiert, dieses Sideloading. Ich habe noch keinen alternativen App Store installiert und nix. Du?
Nee, habe ich auch nicht.
Woran
ich glaube, die meisten Leute sind wahrscheinlich zu faul.
Ich habe den Need nicht.
Ja.
Ich spiele zu wenig Fortnite.
Ich meine, Leute, das ist schon so ein Spezialthema, finde ich auch, so ein Spezialwissen.
Mhm.
Also ich glaube, ich könnte gewissen Leuten nicht mal erklären, was ein App Store wirklich ist und dann ihnen noch zu erklären, dass es einen Alternativen gibt, der irgendwie besser ist und dass es irgendwie einfacher für dich und dass es, ich weiß nicht.
Ja, so Leute kenne ich auch.
Die meisten Leute wollen es einfach haben, oder? Es gibt einen App Store, da gehe ich hin, da lade ich mir was runter. Ich glaube, das ist was für Spezial. Das ist ein Spezialwissen irgendwie.
Dann kannst du sagen, dann komm doch in den anderen App Store, da kannst du dann andere Apps runterladen.
Ja.
Ja, gut.
Also ich finde es nicht verkehrt, aber inhaltlich nicht verkehrt. Ich frage mich nur, ob das wirklich genutzt wird.
Ja, da würde ich mich freuen, wenn Leute das mal uns mal mitteilen. Und zwar per Spotify-Kommentar oder in den sozialen Netzwerken eurer Wahl oder im Discord. Unter www.hakenland.org könnt ihr in den Discord kommen und könnt dann auch, wenn ihr wollt, diesen Podcast finanziell unterstützen. Ganz wie ihr mögt. Vielen, vielen Dank, liebe Charlotte, dass du heute da bist. Es war mir wie immer ein großer Spaß, ein großes Fest und ich hoffe, du kommst nochmal wieder.
Klar.
Cool.
Klar. Vielen Dank. Und schönen Abend? Ah, nee, Tag. Ist ja Freitag.
Schönes Wochenende vor allem. Es ist Freitag.
Es ist Freitag, sorry. Ja, klar. Schönes Wochenende.
Jetzt wissen die Leute, dass wir nicht wirklich morgens um 6 Uhr live ausstrahlen.
Was?
Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Haken dann live um 6 Uhr morgens.
Viel Erfolg beim Gast finden.
Du, das lade ich ein. Das machen wir mal. Ich kümmere mich mal drum und das machen wir auf jeden Fall mal.
Alles klar.
So, mit Kaffee und so und Frühstücksfernsehenmusik. Da-da-da-da-da.
Ja, da gibt es doch jetzt so einen neuen Podcast.
Ja, liebe Grüße. Liebe Grüße an alle. Und tschüss.
Tschüss.